Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur 12. Folge unseres Podcasts Neues Lernen.
Heute mit einem Thema, das uns schon für unsere Fokusstrecke im Magazin beschäftigt hat, nämlich der Frage, wie gehen wir mit Emotionen am Arbeitsplatz um? Ist es eher ein harter Erfolgsfaktor oder doch die Gefühlsduselei, die da überhaupt nicht hingehört?
Oh Julia, ich fand, das kam jetzt voll straight rüber. Wir müssen nämlich dazu sagen, das ist ungefähr die 12. Anmoderation, die wir gerade aufnehmen. Wir wollten erst starten mit so einem, wie geht's dir? Und du antwortest dann und berichtest auch irgendwie schon so ein Stück weit von deinen Gefühlen, aber das war uns dann einfach zu lapidar. Wir wollten nicht, dass ihr, liebe HörerInnen, an dieser Stelle schmunzelnd direkt wieder abschaltet, so wie es uns vorhin ein bisschen ging, als wir die Kollegen im Aufzug getroffen haben und die gefragt haben, was denn das Thema unseres nächsten Podcasts ist. Da haben wir dann geantwortet, wir reden über Gefühle, und dann haben wir alle im Aufzug einfach nur noch so vor sich hingelächelt. Und wir wollten das Thema auf eine andere Ebene heben.
Mehr Emotionen im Job gewünscht? Wie wäre es mit wertvollen Tipps für den Berufsalltag? Ob wertschätzende Kommunikation, Emotionsmanagement und vieles mehr. Berlitz bietet über 50 Seminarthemen. Holen Sie sich praktisches Wissen und erleben Sie Zufriedenheit im Job. Berlitz, Ihr Weiterbildungspartner für Business-Seminare, Sprachen und interkulturelle Trainings. Starten Sie jetzt. Infos unter www.berlitz.de/katalog.
Unser Gast ist heute Magdalena Rogel. Ihre berufliche Reise begann mit einer Ausbildung zur Kinderpflegerin. Dann hat sie den Quereinstieg im Kommunikationsbereich bei Microsoft gewagt und heute ist sie Diversity und Inclusion Lead bei Microsoft Deutschland.
Ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass wenn wir über Emotionalität in der Arbeitswelt sprechen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt alle weinen, schreien und allen Emotionen freien Lauf lassen. Es geht ja darum, dass wir an allererster Stelle unsere eigene Emotionalität reflektieren.
Ja, und wer unser Magazin gelesen hat, merkt, Magdalena Rogel war eben auch dort Interviewpartnerin für unsere Fokusstrecke. Und jetzt im Podcast hört ihr das Gespräch in etwas längerer Form, aber auch nicht vollumfänglich, weil wir wirklich sehr lange mit ihr darüber gesprochen haben.
Und Rogels Hinweis am Ende ihres Zitats ist uns auch hier nochmal ganz wichtig gewesen, weil wir wirklich nicht darüber sinnieren wollen, wie wir jetzt hier im Podcaststudio oder später im Büro unsere Gefühle tanzen, sondern wie wir in der Arbeitswelt eben einen konstruktiven Umgang mit Gefühlen finden und schaffen können.
Gespräch.
Herzlich willkommen, liebe Lena, zu unserer Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass du heute virtuell dabei bist. Wir hatten schon mal, oder Julia hatte schon mal ein kleineres Interview mit dir geführt, und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir uns ein ganz großes Thema für die heutige Folge mit dir vorgenommen haben. Deswegen erstmal hallo, Lena.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Wir werden nämlich, wenn ich sage ganz großes Thema, über Emotionen, Gefühle sprechen und inwiefern sie in die Arbeitswelt gehören und inwiefern das was mit Authentizität, mit Rollen zu tun hat.
Jetzt haben wir dich natürlich nicht ohne Grund zu diesem Thema eingeladen. Du hast 2022 ein Buch geschrieben, das heißt Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Was hat dich denn persönlich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Warum war dir das Thema so wichtig?
Tja, das ist schon mal so eine große Frage, dass ich da jetzt aufpassen muss, wenn ich zwei Stunden darüber rede, weil tatsächlich hat eigentlich rückblickend mein ganzes Leben mich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Also irgendwie, oft ist es ja so, wenn man auf die Dinge zurückblickt, dass man dann so den roten Faden sieht und so versteht, so, ja, das war total klar. Das war in dem Moment nicht so, aber wenn ich so eben auf mein Leben zurückblicke, auf die vielen verschiedenen Schritte und Stationen, auch berufliche Veränderungen, dann war ein Thema, was mich immer stark begleitet hat, meine eigene Emotionalität, die ich eine ganz große Zeit lang immer sehr versucht habe zu verstecken und von der ich dachte, die ist nicht richtig so. So sehr ich aber auch mich dann eingefunden habe in der Büroarbeitswelt, aus der ich ja eigentlich gar nicht komme. Ich komme ja aus der sozialen Arbeitswelt. Habe ich aber gemerkt, dass genau das, diese Emotionalität, das ist, was der Büroarbeitswelt so sehr fehlt. Und ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, habe ganz viel mich mit ExpertInnen dazu ausgetauscht, Studien gelesen Und ja, irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen und so sehr begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss da irgendwie mehr daraus machen. Den letzten Anstoß tatsächlich für das Buch hat im Prinzip eigentlich eine Kollegin gegeben, die mir in einem für mich eigentlich sehr wichtigen und sehr stolzen und auch sehr emotionalen Moment plötzlich gesagt hat, Lena, ich finde, du bist zu emotional und das untergräbt deine Autorität als Managerin. Und für mich war dieser Moment ganz, ganz wichtig, weil ich da verstanden habe, dass so viel falsch läuft, dass ich das dringend ändern möchte.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass du eigentlich aus einer anderen Arbeitswelt kommst, aus der sozialen. Du warst Kinderpflegerin. Und da kann man sich natürlich vorstellen, mit Kindern, da hat man mit viel ungefilterter Emotion zu tun. Inwiefern hat dich das jetzt eben geprägt oder inwiefern sagst du, das ist was, was eigentlich auch in der heutigen Arbeitswelt braucht?
Ja, ich glaube, mich hat das sehr stark geprägt und ich denke oft an die Zeit zurück. Einerseits, weil ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen ihre Emotionen auch einfach so zulassen könnten, wie es Kinder oft tun. Und auf der anderen Seite, dass wir eben diese Emotionalität, die wir in Kindern sehr oft bestärken, dass wir sie in Krisen, wenn sie einen Wutanfall haben, dass wir versuchen eben auf sie zuzugehen, auf Augenhöhe zu gehen, mit ihnen zu sprechen. Oder sie auch zu ermutigen, wenn sie vielleicht vor einer Herausforderung Angst haben. Und das sind viele Dinge, die ich mir eben auch im Arbeitsalltag viel mehr wünschen würde. Und vor allem die Empathiefähigkeit, die Kinder ja so stark noch haben, weil wir alle damit geboren sind. Wir alle kommen damit auf die Welt.
Aber würdest du sagen, dass man in der Arbeitswelt wirklich die Empathie gegenüber anderen, dass die Menschen, die verloren haben? Oder würdest du sagen, man drückt sie eben nicht aus, weil man nicht über Gefühle spricht bei der Arbeit? Was ist das?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich sowohl als auch. Also einerseits haben eben Gefühle, wie du sagst, in der Arbeit ganz, ganz wenig Raum. Und das macht uns natürlich sehr viel schwerer, empathisch miteinander umzugehen. Wenn ich meinen eigenen Gefühlen keinen Raum gebe, wenn ich aber auch den Gefühlen von anderen keinen Raum gebe, dann fällt es schwer, empathisch zu sein, weil wir müssen ja versuchen, uns in die andere Person hineinzuversetzen. Wir müssen verstehen, was die andere Person fühlt, wie sie sich fühlt, warum sie sich so fühlt, um empathisch zu sein. Und wenn wir Emotionen eben nach wie vor so wenig Raum geben, dann wird es extrem schwer, diese Empathie dann auch auszubauen und wirklich auch im Alltag zu nutzen. Und ich glaube aber auch, dass viele Leute es tatsächlich für sich sehr verlernt haben und dass diese Arbeitswelt auch vor allem in den letzten Jahrzehnten, ich glaube, in den letzten Jahren ändert sich da viel, aber in den letzten Jahrzehnten das schon sehr geprägt hat, dass wir in der Arbeit stark sind und dass man auch eben eher hierarchisch zählt und dass Dominanz wichtig ist und so weiter. Und das sind natürlich alles Dinge, die der Empathiefähigkeit jeglichen Raum nehmen.
Wir haben einen Blick in die Vergangenheit geworfen, wo die Idee für das Buch herkam, welche Station du eben schon durchlaufen hast. Wie ist es denn heute? Heute bist du Head of Diversity and Inclusion bei Microsoft. Welche Rolle spielen denn in dieser Position allgemein Emotionen und auch im ganzen Unternehmen?
Also ich glaube, ich hätte diese Rolle nicht angenommen, wenn Emotionalität dort nicht eine riesengroße Rolle spielen würde. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich eben das auch wirklich nutzen kann im Arbeitsalltag. Und genauso war es dann für mich auch mit der Entscheidung für diese Rolle als Diversity and Inclusion Lead, weil einerseits Diversität und Inklusion und die Werte, die damit verbunden sind, für mich total prägend sind für alles, was ich tue, aber eben weil ich auch wusste, wie stark meine Empathiefähigkeit und auch mein Wissen über Emotionen dort helfen kann. Wenn wir über Inklusion sprechen, dann ist das für mich oft so ein sperriger Begriff. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber das ist oft so ein Begriff, der so ein bisschen schwer greifbar ist. Und ich habe mir mal dabei geholfen, weil ich versucht habe, mir das Gegenteil anzuschauen. Was ist denn das Gegenteil von Inklusion? Und das Gegenteil von Inklusion ist Exklusion. Und dieses Gefühl, das ist ein Gefühl, was wir alle kennen. Und wir alle haben das schon mal erlebt, wie es sich anfühlt, ausgeschlossen zu sein. Für viele von uns liegt dieses Gefühl zurück in der Kindheit, Schule, Kindergarten, wie auch immer. Aber ganz viele Menschen haben auch jeden Tag immer noch mehrmals das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Für viele Menschen ist das ihre Normalität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, in dieses Gefühl zurückzugehen, sich daran zu erinnern, wie habe ich mich gefühlt, als ich mich ausgeschlossen gefühlt habe. Weil genau das ist der Antrieb, der uns dann hilft, eben uns für Inklusion einzusetzen und zu verstehen, warum Inklusion so wichtig ist. Weil dieses Gefühl ist ja unglaublich lähmend. Das nimmt uns jegliche Energie, eben auch vielleicht die Arbeit zu tun, die wir tun möchten, uns auch im Team einzubringen und all diese Dinge. Und deshalb ist das für mich ein Punkt, der ganz stark zeigt, wie wichtig eben diese Emotionalität ist, gerade in Bezug auf Inklusion. Und dann bei Diversität ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch diese Empathiefähigkeit ins Zentrum zu stellen. Weil die Falle, in die wir oft tappen, habe ich zumindest das Gefühl, ist, ja, Diversität ist super. Alle finden Diversität super und Diversität ist ganz wichtig und ganz toll. Und wenn wir Diversität haben, dann ist alles erreicht. Das ist aber einfach falsch und das ist total naiv, das so zu denken oder das auch so zu kommunizieren, weil Diversität an sich erstmal was unglaublich Anstrengendes ist. Wenn ich mit Menschen in einem Team arbeite, die alle anders sind als ich, die alle unterschiedliche Meinungen und Perspektiven haben, dann ist es anstrengend. Und genau dafür brauchen wir diese Empathiefähigkeit so sehr, dass wenn wir ein sehr diverses Team haben, dass wir auch die Fähigkeit haben, diese Diversität, diese Andersartigkeit auch anzunehmen, uns aufeinander einzulassen und uns eben nicht gegenseitig zu verurteilen für unterschiedliche Meinungen, Perspektiven oder Erfahrungen, sondern eben mit Empathiefähigkeit daran zu gehen und zu sagen, Julia, ich sehe das komplett anders als du. Meine Meinung ist eine ganz andere. Ich würde mit einem ganz anderen Ansatz an dieses Thema rangehen. Aber ich möchte verstehen, warum dein Ansatz so anders ist. Lass uns mal darüber nachdenken. Und dann kommen wir nämlich dahin, dass uns Diversität wirklich weiterhilft.
Das heißt, wenn wir den Schritt von Diversität zur Inklusion schaffen, dann nur über Empathie und Gefühle, würde ich jetzt so zusammenfassen. Es geschieht ja heute einfach wahnsinnig viel in Teamarbeit. Ist das so ein Ansatzpunkt, wo du sagst, da schaffst du es, das Thema Gefühle, Emotionen im Unternehmen reinzubringen, weil man da eben im Team darüber sprechen muss, wie man die Zusammenarbeit gestaltet? Ist das so ein Ansatzpunkt, wo du sagst, da trägst du das Thema ins Unternehmen rein oder wie machst du das konkret?
Ja, also tatsächlich ist es bei uns das Thema Kultur, Teamkultur, ein ganz, ganz großes, schon seit sehr vielen Jahren. Das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe oder was ich irgendwie neu reingebracht habe, sondern das ist tatsächlich schon sehr lange ein großer Teil unserer DNA. Und ich finde ganz wichtig einzuordnen, dass wenn ich über Gefühle im Team spreche, dass ich mich nicht mit Teams hinsetze und sage, so jetzt sagen wir alle mal, wie wir uns gerade fühlen und dann noch mit einer Klangschale oder so. Ich glaube, das wäre sehr herausfordernd für viele Menschen und das verstehe ich auch. Und auch im Übrigen, hier geht es ja wieder um Empathiefähigkeit, also ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie kann ich über dieses Thema sprechen, so dass es Leute nicht sofort abschreckt und dass sie sich nicht sofort zurückziehen, weil sie vielleicht Angst davor haben. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist eben auch noch, dass wenn wir über Emotionalität in der Arbeitswelt sprechen, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt alle weinen, schreien und allen Emotionen freien Lauf lassen, so wie es eben Kinder oft tun. Sondern es geht ja darum, dass wir an allererster Stelle unsere eigene Emotionalität reflektieren. Und da finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang, dass wir den Begriff Selbstbewusstsein im Alltag ja komplett falsch nutzen. Weil wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, dann sprechen wir oft so über Stärke, über Coolness, über Leute, denen man nichts anmerkt und die total toll sind. Aber was dieser Begriff eigentlich beschreibt, ist ja ein Bewusstsein über mich selbst. Und genau das ist die Grundlage wirklich für Emotionalität und Empathiefähigkeit. Weil wenn ich mir sehr bewusst bin über mich selbst, über meine eigenen Gefühle, darüber, warum ich mich in welchen Situationen, mit welchen Menschen, wann, wie fühle, dann entwickle ich echtes Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich was, was für die Arbeitswelt und auch für die Zusammenarbeit dann sehr, sehr wichtig und relevant ist, dass wir eben dieses Bewusstsein haben und dass wir dann auch schaffen oder im nächsten Schritt auch überlegen, wie kann ich das Wissen, was ich jetzt über mich selbst habe, das Bewusstsein, wie kann ich das auch gut vermitteln im Team, dass ich auch eben gucken kann, okay, was brauche ich denn, um gut arbeiten zu können und wie kann ich vielleicht auch meine Begeisterungsfähigkeit in Projekte einsetzen und wie kann ich mich aber auch auf Menschen einlassen, die sich in bestimmten Situationen anders fühlen? Wie können wir unsere Stärken vielleicht gegenseitig ergänzen? Und das sind Dinge, über die ich eben mit Teams spreche, wenn ich über Emotionalität und Empathiefähigkeit im Team spreche und nicht darüber, dass wir jetzt alle einmal unsere Gefühle tanzen oder so.
In deinem Buch sagst du ja auch, dass dieses Reflektieren von Emotionen erlernbar ist und dass wir auch wieder erlernen können, mehr Empathie für andere zu zeigen. Wie lernt man das denn?
Ja, also tatsächlich ist dieses Selbstbewusstsein der erste Schritt, um das zu lernen, weil wir sehr stark verlernt haben, uns bewusst darüber zu sein, wie wir uns selbst fühlen. Und nur wenn wir das wieder entwickeln, dieses Bewusstsein über die eigenen Gefühle, können wir auch eine Empathiefähigkeit mit uns selbst entwickeln, weil dann können wir verstehen, ah, deshalb bin ich jetzt gerade so aufgebracht oder deshalb verunsichert mich Situation XY. Und genau das ist eben ganz wichtig, um auch eine gesunde und auch eine intelligente Empathiefähigkeit mit anderen, mit KollegInnen, mit Mitarbeitenden zu haben. Bei Empathie ist es nämlich wichtig, auch zu unterscheiden, dass es nicht eine rein emotionale Empathie ist, die sehr gefährlich auch werden kann. Es sind dann Menschen, die so wie ein Schwamm alle Gefühle von anderen Menschen aufnehmen und es tut mir so leid und ich fühle es so mit dir und Das hilft ja dann nicht weiter. Wenn ich alle Gefühle, die mein Team fühlt, aufnehme, dann sieht es oberflächlich aus wie Empathiefähigkeit, aber das hilft weder dem Team noch mir weiter. Und deshalb ist es so wichtig, eine intelligente Empathie zu entwickeln, also dann eben auch darauf einzugehen und zu merken, ich verstehe, wie du dich gerade fühlst, ich kann das nachvollziehen, lass uns doch gucken, was ist eine Lösung dafür und wie können wir damit umgehen oder auch was brauchst du, um damit umgehen zu können. Und das ist es eben, was im Arbeitsalltag dann sehr wichtig ist, diese intelligente Empathiefähigkeit. Aber nochmal, dafür müssen wir erst wieder lernen, selbstbewusst zu sein und Empathie mit uns selbst zu entwickeln.
Und was bietet ihr bei Microsoft an oder was sind deine Ideen dazu, wie wir da an diesen Punkt wieder kommen, dass die Menschen sich mit ihren eigenen Emotionen wieder mehr auseinandersetzen, um dann eben auch die Empathie für andere aufbringen zu können?
Also ich glaube, das sind sehr viele kleine Dinge, die jetzt gar nicht einen großen Aufwand mit sich bringen oder was gar kein großes, riesiges Projekt ist. Und das ist das Schöne daran, dass wir eigentlich alle jeden Tag damit anfangen könnten. Ganz wichtig finde ich eben, sich im Tag viele verschiedene Momente zu nehmen, wo man mal kurz reflektiert. Und das kann man eben auch in den Arbeitsalltag gut einbauen, dass man eben auch ein Meeting so beginnt. Dass man beispielsweise im Teammeeting einmal gemeinsam einen kurzen Check-in macht und so ein bisschen schaut, okay, wie ist die Situation heute, was beschäftigt uns? Oder was ich sehr stark mache in 1-1-Gesprächen mit KollegInnen, dass ich eben nicht mehr das Gespräch starte und frage, hey, und wie geht's dir? Weil diese Frage zu so einer Floskel in unserem Alltag geworden ist und es dann sehr schnell so ein Ping-Pong-Spiel ist, dann die eine fragt, wie geht's dir? Die andere sagt, gut, und dir? Und die andere sagt wieder, ja, mir auch. Und dann macht man weiter. Und das ist eigentlich eine absolut verpasste Chance für einen ehrlichen, wirklichen, empathischen Check-in. Und deshalb versuche ich 1-1-Gespräche dann immer zu beginnen mit der Frage, hey, wie war dein Tag bisher? Und das finde ich so schön, weil das einen Raum gibt und so ein bisschen eine Tür aufmacht und dem Gegenüber aber auch die Möglichkeit gibt, diesen Raum zu nutzen, so wie es sich eben gut anfühlt. Weil wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, erzähl mir doch mal, wie fühlst du dich heute, ist das eben, und das hatten wir ja vorher schon, für viele Menschen sehr überfordernd. Und wenn ich aber sage, wie war dein Tag bisher, dann kann die Person ganz simpel und einfach sagen, ja, ganz okay. Und dann ist das in Ordnung, dann wurde der Raum eben nur mal kurz genutzt. Aber die Person hat eben auch die Möglichkeit zu sagen, puh, ziemlich stressig, bin heute irgendwie schwer reingekommen, Projekt XY hat mich sehr angestrengt oder ich hatte Trouble mit den Kindern, wie auch immer. Und ich versuche auch oft, diesen Raum eben selbst auch zu nutzen, um dem Gegenüber zu signalisieren, hey, du kannst das auch tun. Dass ich eben selbst auch in ein Gespräch gehe und sage so, boah, ey, mein Tag heute, totales Chaos. Ich weiß auch nicht, irgendwie steckt total der Wurm drin und ich bin echt richtig genervt. Aber wird hoffentlich noch besser, wie auch immer. Also ich glaube, selbst auch das vorzuleben und auch einfach mal zu signalisieren, ist ganz wichtig, um anderen Menschen eben auch zu zeigen, hey, es ist okay, wenn du vielleicht auch was von dir teilen möchtest.
Ganz konkret.
Ich glaube, wir kommen an den Punkt, wo unsere Lieblingsrubrik kommt im Podcast, ganz konkret. Wir stellen da normalerweise eine Frage, wie man irgendwas in der Praxis genau anwendet oder so. Und für dich haben wir jetzt uns heute eine kleine Variante ausgedacht. Und zwar würden wir eben ganz konkret drei Situationen schildern, in denen Gefühle in der Arbeitswelt eine Rolle spielen. Würden die dir so als zu vervollständigende Sätze geben und schauen mal, wie du in dem Fall jeweils reagieren würdest. Also das ist ein bisschen spielerischer.
Okay.
Gut, erste Situation. Stell dir vor, du stehst morgens auf, eines der Kinder ist krank, der Kaffee ist morgens ausgelaufen, die Waschmaschine ist kaputt, du kommst ins Büro und Punkt, Punkt, Punkt.
Ich komme ins Büro und bin vermutlich sehr, sehr gestresst und sehr genervt. Und genau das finde ich wichtig, dann auch anzusprechen und auszusprechen. Weil wir das alle kennen und da sind wir wieder beim Punkt, Emotionen sind ansteckend und wenn das einfach nur im Raum steht, dann stecke ich andere Leute mit meiner Emotion vielleicht an, unbewusst. Aber wenn ich einmal sage, ins Büro komme und sage, oh Leute, mein Morgen heute war eine Summe von absoluten Krisen, es hat überhaupt nichts funktioniert, ich bin so gestresst und genervt, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, um runterzukommen, weil nicht mal meine Kaffeemaschine funktioniert zu Hause. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um den KollegInnen auch zu signalisieren, hey, ich bin gerade in einer schlechten Laune, aber das hat nichts mit euch zu tun. Lasst mich mal kurz in Ruhe, bombardiert mich vielleicht nicht sofort mit Anfragen, mit Themen, mit Dingen, die ihr von mir braucht. Es ist alles okay, aber ich brauche gerade noch ein paar Minuten für mich.
Sehr spannend insofern, als dass zum Beispiel meine KollegInnen wissen, dass sie mich nach 12 Uhr am besten erstmal in die Mensa gehen lassen oder in unsere Betriebskantine, weil ich ansonsten auch schlechte Laune habe,
ja,
wenn ich hungrig bin.
Aber seitdem sie es angesprochen hat, wissen wir damit umzugehen.
Dann kommen wir zur Situation 2. Du nimmst seit Wochen wahr, dass eine Kollegin irgendwie immer sehr geknickt und betrübt zur Arbeit kommt. Du, Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist, finde ich, sehr schwierig, weil das kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Verhältnis ich zu der Kollegin habe. Also grundsätzlich jetzt davon ausgehend, dass wir ein gutes, einigermaßen auch enges Verhältnis miteinander haben, würde ich vermutlich die Kollegin fragen, ob sie vielleicht Lust hat, mit mir mal einen Kaffee zu trinken und dann in einer ruhigen 1-zu-1-Situation, die nicht direkt am Schreibtisch ist, vielleicht auch einfach mal zu reflektieren und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, du bist seit ein paar Tagen irgendwie einer ganz komischen Stimmung. Gibt es irgendwas, über was du sprechen möchtest? Und da sind zwei Dinge ganz wichtig, eben zu sagen, ich habe das Gefühl und nicht zu sagen, du hast die ganze Zeit schlechte Laune, weil das wäre schon wieder ein Urteil, und sondern wirklich einfach nur zu reflektieren, so fühle ich das und eben auch zu zeigen, okay, kann ich dir irgendwie helfen? Eben nicht zu sagen, so das nervt, dass du so schlechte Laune hast, sondern eben zu gucken, wie können wir das vielleicht ändern? Was gibt es für Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist eben auch wichtig in so einer Situation, nicht zu erwarten, dass die Person sofort teilt, um was es geht oder wie es ist, aber dieses Signal zu bekommen, da ist jemand, der mich sieht und da ist eine Person, die mir ihre Hilfe anbietet, kann natürlich dann schon auch so eine Tür aufmachen, dass man dann vielleicht auch im nächsten Schritt teilt, was einen gerade so beschäftigt.
Noch eine Situation, du sitzt in einem Team-Meeting, ihr besprecht zum Beispiel die letzte Mitarbeiterumfrage. Ein Teammitglied wird darauf angesprochen, dass sehr wenige Mitarbeitende teilgenommen haben. Er wird direkt gefragt, woran das denn liegt. Er steht auf und fühlt sich angegriffen, flippt aus. Du? Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich glaube, das ist die klassische Situation, die wir alle kennen, dass wir manchmal in Situationen einfach ausflippen und dass einfach die Hutschnur hochgeht. Und eben, wie du es gerade gesagt hast, Julia, vielleicht war das Meeting nach 12 und die Mittagspause irgendwie zu weit weg und dann ist es so. Ich finde in solchen Situationen ganz wichtig, die Person nicht bloßzustellen, aber eben auch die anderen KollegInnen im Raum einfach auch aus dieser Situation auch rauszunehmen, beziehungsweise den Kollegen oder die Kollegin rauszunehmen. Und dann in dem Fall würde ich als Kollegin oder auch als Führungskraft, wie auch immer, auf diese Person zugehen und sagen, du, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du dir vielleicht mal einen Kaffee holst, wenn du mal kurz an die frische Luft gehst. Aber es ist wichtig, dass wir hier empathisch miteinander sprechen, dass wir respektvoll miteinander sprechen. Und das möchte ich in so einer Form nicht.
So, nächste Situation. Nein, kleiner Scherz.
Ja, macht total Spaß mit euch.
Vielen lieben Dank, dass du dich da so drauf eingelassen hast, dieses kleine Minispiel mit uns zu machen. Ich fand, es wurde wirklich dadurch konkret, wie man eben Gefühle im Arbeitsleben auch ausdrücken und darauf reagieren kann. Es klang jetzt schon mehrfach im Gespräch an, wenn man so sagt, lass uns über die Gefühle sprechen, stößt man schnell auf große Herausforderungen oder auch Gegenwind sozusagen. Man muss viel mit vielleicht auch Vorurteilen, Klischees arbeiten. Ein ganz großes ist ja dabei, das, was du auch vorhin erwähnt hast, dass dir gesagt wurde, du bist zu emotional. Und das ist ja etwas, was Frauen allgemein gerne unterstellt wird. Jetzt sind wir ja auch wieder hier eine Frauenrunde, in der wir über Gefühle sprechen. Wie kann man damit umgehen, dass das so generell so als Frauenthema unterstellt wird, dass es so Frauen angelastet wird sozusagen, dass sie ihre Gefühle zu sehr in die Arbeitswelt tragen?
Ja, also das ist für mich auch ein riesengroßes Thema, weil und da sind wir wieder beim Thema Klischees oder Schubladen, das ist eben ein wahnsinnig großes Klischee. Und ich habe ganz viel auch zu dem Thema recherchiert und nachgelesen, viele Studien mir dazu angeschaut, mit vielen ExpertInnen, WissenschaftlerInnen gesprochen. Tatsächlich gibt es in meinem Buch auch ein eigenes Kapitel, was den Titel hat, warum Emotionen einen Gender Bias haben. Mhm. Und ich kann euch sagen, dieses Kapitel ist mir am allerschwersten gefallen zu schreiben.
Okay, warum?
Das war so herausfordernd, weil ich so Sorge hatte, ich wollte dieses Klischee nicht bestätigen und ich wollte nicht wieder sagen, so ja, Frauen und Männer sind unterschiedlich, aber ich fand es ganz wichtig, eben das auch anzusprechen, eben auch wie die Konnotation ist. Und das Spannende ist aber, da sind sich eigentlich fast alle Studien einig und belegen das auch sehr deutlich, dass Männer und Frauen gleich emotional sind. Frauen sind nicht emotionaler als Männer. Und spannenderweise sind sogar die emotionalen Schwankungen bei Männern genauso stark ausgeprägt wie bei Frauen. Die Sache ist nur, und da kommt dann eben der Unterschied ins Spiel, die gesellschaftliche Prägung und auch oft familiäre Prägung, wie wir mit Emotionen umgehen, ist eine ganz andere. Und wenn ich da zurückdenke an meine Zeit als Kinderpflegerin, als ich mit Kindern gearbeitet habe, das fängt natürlich so früh schon an. Den Jungs wird gesagt, so ja, komm, du bist cool. Und bei Mädchen wird aber sehr früh darauf geschaut, dass sie ihre Empathiefähigkeit sehr ausbauen. Ja, die kümmern sich um die Puppen und immer dieses Kümmern, dieses sehr caring, dieses sehr gefühlvolle. Und dadurch entsteht eben dieser große Unterschied und dadurch entsteht dieser Gender Bias, wie ich es eben genannt habe. Das ist so wichtig, das zu verstehen, dass das eben dieser unterschiedliche Umgang eine gesellschaftliche Prägung ist, eine Konnotation. Aber das sind ja alles Dinge, die wir auch wieder verlernen können, wenn wir es denn möchten.
Das heißt aber, Thema, gibt es ja auch diverse Bücher dazu, Frauen führen anders. Würdest du sagen, das ist tatsächlich auch nicht so? Zumindest nicht, was den Gefühlsanteil angeht, sondern es ist halt ein anderer Umgang und vielleicht unterdrücken Männer halt mehr die Gefühle bei der Arbeitswelt in dem Sinne dann?
Also natürlich würde ich den Satz bejahen, dass Frauen anders führen durchschnittlich. Aber die Frage ist ja, warum? Weil die Prägung eben eine andere ist, weil wir anders gelernt haben, mit Emotionen umzugehen, weil wir unsere Empathiefähigkeit eben vielleicht stärker trainiert haben im Laufe unseres Lebens. Und das sind Dinge, die dazu führen, dass durchschnittlich gesehen Frauen anders führen. Ich will aber absolut davon wegkommen, zu sagen, Frauen sind die besseren Führungskräfte als Männer. Das glaube ich nicht. Wir haben alle das Potenzial, tolle Führungskräfte zu sein. Und wir können alle gemeinsam eine Arbeitswelt schaffen, in der alle Menschen auch ihr Potenzial besser nutzen und entfalten können. Dafür ist aber eben ganz wichtig, dass wir genau diese Klischees auch aufbrechen.
Wenn wir mal bei der Führungsarbeit bleiben, das ist ja doch nochmal ein spezielleres Gebiet. Welche Rolle spielen denn da Emotionen bzw. welchen Mehrwert hat es auch da, wenn Führungskräfte lernen, mit den Emotionen der Mitarbeitenden umzugehen, weil es ist ja durchaus so, dass Führungskräfte schon auch Entscheidungen treffen müssen, die eben vielleicht manchmal gegen die eigene Emotion gehen, aber irgendwie dann doch den Zahlen zugutekommen müssen. Also welche Rolle spielt da die Emotion?
Ja, also ich glaube, je mehr Verantwortung man hat, desto wichtiger ist es. Und vor allem, wenn man eben die Verantwortung für Menschen hat. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, natürlich, das kennen wir alle, man muss auch mal unangenehme Entscheidungen kommunizieren oder muss die einfach als Führungskraft umsetzen und durchsetzen. Aber gerade dann ist es wichtig, finde ich, möglichst empathisch damit umzugehen und auch dem Team zu sagen, Team, ich weiß, es ist für uns alle schwierig und ich würde diese Entscheidung auch gerne nicht treffen müssen, aber eben für die Zukunft von unserem Unternehmen oder für das jeweilige Projekt ist diese Entscheidung jetzt wichtig zu treffen. Und genau das, darum geht es eben, genau solche herausfordernden Dinge dann auch empathisch zu kommunizieren, auch den emotionalen Reaktionen vom Team dann auch einen Raum zu geben und eben auch zu akzeptieren, dass es dann Leute gibt, die vielleicht erstmal enttäuscht sind, die vielleicht erstmal sich zurückziehen und dem wirklich einen Raum zu geben. Und ich glaube, das funktioniert eben umso besser, je mehr man das auch als Führungskraft eben vorlebt und eben auch den Raum gibt dafür. Und dann können wir aber auch sehr schnell produktiv wieder weitermachen, weil wenn wir es umgekehrt, wenn wir sagen, so, die Entscheidung ist jetzt XY, müsst ihr akzeptieren, ist halt so, dann fällt es dem Team natürlich wahnsinnig schwer, damit irgendwie was anzufangen, dann entsteht sehr schnell ein Misstrauensverhältnis gegenüber der Führungskraft, schlimmstenfalls sogar auch noch eine Aggression gegenüber der Führungskraft. Ja, ist das jetzt für eine dumme Entscheidung? Wie kommt man denn darauf, so eine Entscheidung zu treffen? Dann wird sehr schnell hinterm Rücken gesprochen und dann entsteht eben eine toxische Teamdynamik. Und das ist das Positive, gleichzeitig aber auch Gefährliche an Emotionen. Und das kennt ihr, Gefühle sind ansteckend. Und wenn es eben dann eine Person im Team gibt, die dann so absolut negativ ist und ja, was für eine dumme Entscheidung und wie kann man nur und totaler Blödsinn, dann ist das was, was viele Leute ansteckt. Und gerade wenn man dann eben auch nicht den Raum dafür hat, dann passiert eben viel so hinter dem Rücken und das wird dann wesentlich gefährlicher. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, gerade als Führungskraft Emotionen einen Raum zu geben, empathisch mit dem Team umzugehen, um genau in herausfordernden Situationen eben gemeinsam auch zu schauen, wie kommen wir schnell wieder in einen produktiven Zustand, auch wenn es für uns alle herausfordernd ist.
Man kann also zusammenfassen, Gefühle sind ein Erfolgsfaktor für Führung. Jetzt hast du ja gesagt, für dein Buch hast du auch viel mit WissenschaftlerInnen gesprochen, Studien gelesen und so weiter. Also ich spiele hier immer so ein bisschen die Rolle derjenigen, die versucht, so ein bisschen herauszukitzeln, wenn dir dann aber jemand wieder sagt, naja, jetzt hör mal auf mit deinen Gefühlen oder so. kann man das dann mit Fakten irgendwie belegen? Gibt es denn Studien dazu, dass reflektierte Führungskräfte, die eben Gefühle auch ansprechen können, erfolgreicher sind? Oder ist es nicht dann zugespitzt am Ende des Tages doch wieder so, dass eben die Kollegin mit den spitzen Ellenbogen und der Durchsetzungskraft aufsteigt und nicht der Manager, der seine Gefühle auch ansprechen oder die andere auch ansprechen kann?
Nee, also tatsächlich gibt es da sehr, sehr viele Studien, die das ganz klar belegen. Und das ist das Schöne, das Gute. Und diesen Anspruch hatte ich auch, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich in jedem Kapitel mindestens eine, meistens sogar mehrere Studien zitiere, die genau das Thema auch belegen. Weil ich selbst eben keine Wissenschaftlerin bin und weil ich zwar aus meiner Erfahrung schreibe, aber ich es ganz wichtig finde, eben die Wissenschaft dann auch immer wieder dazu zu holen, um dann auch klare Belege dafür zu haben. Und natürlich gibt es immer noch in Unternehmen Menschen, wie du sagst, mit spitzen Ellenbogen, die vielleicht schnell nach vorne kommen. Aber wenn wir uns den nachhaltigen Erfolg anschauen von Teams, von Führungskräften, von Unternehmen, dann ist ganz klar, dass eben diese Themen eine extrem starke und hohe Bedeutung bekommen. Und auch ganz viele Unternehmen das mittlerweile sehr stark in ihren Bewerbungsprozessen integriert haben, einen sogenannten Culture Fit, also zu gucken, wie passt diese Person auch zu unserer Unternehmenskultur, wie wird Kultur von dieser Person gelebt und wie wird das umgesetzt. Und diese Veränderung ist sehr klar und vor allem auch diese positive Veränderung ist sehr klar, dass Unternehmen, die sehr stark dann auch darauf setzen und viel in die eigene Kultur investieren, auch vor allem in die Management, in die Führungskultur, dass die eben langfristig wesentlich erfolgreicher sind als Unternehmen, die das nicht tun und die diesen Themen keinen Raum geben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, davon wegzukommen, zu denken, eine empathische Kultur ist eine Kuschelkultur. Natürlich ist es ganz wichtig, klare Regeln zu haben, auch zu gucken, okay, wie definieren wir Erfolg für uns? Wie schaffen wir es auch, die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen? Aber die Studien belegen eben ganz klar, dass wir das viel besser können, wenn wir offen darüber sprechen, wenn wir uns selbst reflektieren, wenn wir Bewusstsein über uns selbst und über unser Team entwickeln und wenn wir empathisch miteinander umgehen können in den Situationen, in denen es herausfordernd wird.
kann das alles sehr gut nachvollziehen. Ich würde aber gerne mal von der Führung noch ein bisschen wegkommen ein anderes Thema noch ansprechen, weil du im Buch auch schreibst, dass man mit Gefühlen resilienter ist. Was genau meinst du damit?
Also Resilienz ist ja für uns alle ein ganz großes Thema geworden, vor allem durch die Corona-Pandemie, durch die große Krise, die uns dann alle so ein bisschen miteinander verbunden hat. Und für mich war es tatsächlich ganz spannend, weil auch das Thema Resilienz kannte ich eigentlich aus meiner Ausbildung als Kinderpflegerin. Weil man in der Ausbildung sehr viel auch über Entwicklungspsychologie lernt und eben Resilienzfähigkeit ein ganz wichtiger Bestandteil ist in der Entwicklung von Kindern. Und diese Resilienzfähigkeit hilft uns eben, Gefühle zu regulieren und mit Gefühlen auch gut umgehen zu können. Das beschreibt eben diese Resilienz, dass wir Krisen, dass wir Herausforderungen gut meistern und schnell wieder in einen, in Anführungsstrichen Normalzustand zurückkommen. Und ich finde ganz interessant, das hilft mir immer so ein bisschen auch ein besseres Bild dafür zu entwickeln. Das Wort Resilienz wird ja bei uns immer schnell mit Widerstandsfähigkeit beschrieben. Und ich finde es eigentlich falsch, weil es geht nicht darum, Widerstand zu leisten in einer Situation oder gegenüber einer Situation. Aber das Ursprungswort, das Lateinische, resiliere, kann eben auch zurückspringen heißen. Und das finde ich sehr viel schöner, wenn wir uns das Bild nehmen von so einem Trampolin, dass man ganz tief reinspringt in diese Krise, in diese Herausforderung, alles auch mal fühlt und zulässt. Und wenn man das aber tut, wenn man das wirklich alles zulässt, alles fühlt und nicht versucht, irgendwas zu verstecken, zu verdecken oder drüber hinwegzusehen, dann kann man eben auch mit viel mehr Kraft wieder nach oben rausspringen. Das alle kennen wir, das Gefühl vom Trampolin. Je mehr man da tief reinspringt, desto mehr kann man auch wieder rausspringen. Und das ist für mich so wichtig, wenn wir über Krisen, Herausforderungen sprechen, dass wir das auch zulassen, dass wir das als Krise auch sehen, dass wir auch hier wieder den Raum geben für Sorgen, für Ängste, für Wut vielleicht, die auch entsteht. Und wir befinden uns jetzt gerade in einer Multikrisensituation, die einfach auch für viele Menschen in der Arbeitswelt sehr herausfordernd ist. Und genau da ist es wichtig, diesen Raum zu geben für die Emotionalität, für die Gefühle, weil uns das hilft, dann mit mehr Kraft und mit mehr auch Zuversicht dann aus dieser Krise wieder herauszuspringen, um bei dem Bild vom Trampolin zu bleiben.
Du hast vorhin schon mal angesprochen, den Cultural Fit, dass man auch neuen Mitarbeitenden sozusagen an die Hand geben kann oder sie auch ein Stück weit, mir fällt jetzt kein gutes Wort ein, aber sie daraufhin überprüfen kann, ob sie zur Unternehmenskultur passen. Jetzt schwirren ja rund um das Thema Emotionen bei der Arbeit auch immer die Begriffe IQ und EQ herum. Ich bin nicht so der Fan vom EQ tatsächlich, weil der IQ ja eine stabile Größe ist. Und wenn man jetzt Menschen noch so den EQ auf die Stirn stempelt sozusagen, dann wirkt das so, als ob sie sich nicht verändern könnten. Dabei kann man ja Emotionen auch wieder mehr erlernen oder wie du vorhin uns ja auch aufgezeigt hast, wie man empathischer wieder werden kann. Bist du eine Befürworterin, dass man sagt, man würde auch in der Personaldiagnostik so eine Art EQ einführen, um einfach mal zu testen, wie der Mensch eben so tickt sozusagen, wie er mit seinen Emotionen umgehen kann? Wie siehst du das Thema bei der Personalauswahl im Prinzip?
Also ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema und mir geht es ähnlich wie dir. Ich finde auch diese IQ-Geschichte sehr schwierig. Ich finde generell schwierig, Leuten irgendwie eine Zahl zu geben, so das ist jetzt dein Wert. Weil Menschen sich einfach immer weiterentwickeln. Und vor allem, wenn wir natürlich über emotionale Intelligenz sprechen, das ist das Schöne und der große Vorteil, würde ich sagen, gegenüber dem IQ, dass der EQ sich eben ständig verbessern und weiterentwickeln kann. Der IQ ist relativ fest, der entwickelt sich irgendwann nicht mehr weiter. Aber die Frage ist natürlich, was hilft uns in der Arbeitswelt wirklich weiter? Hilft uns weiter, wenn wir jetzt gibt es uns einen großen Vorteil, wenn wir einen IQ von 120 statt 115 haben? Oder hilft es uns eben weiter, wenn wir uns kulturell auch weiterentwickeln können, wenn wir eine gute Reflexionsfähigkeit haben, wenn wir uns gut auf andere Menschen einlassen? Und dann ist für mich ganz klar Zweiteres, weil wir werden in Zukunft sehr stark und sehr viel stärker mit künstlichen Intelligenzen arbeiten und viele Dinge können uns eben von diesen Technologien auch abgenommen werden in Zukunft. Und deshalb werden unsere menschlichen Skills umso wichtiger und umso gefragter. Und genau deshalb ist es wichtig zu gucken, welches Potenzial bringt ein Mensch mit, genau für diese EQ-Fähigkeit. Aber ich sage ganz bewusst, welches Potenzial, weil genau das, was du beschreibst, wir sind damit nie fertig und wir können uns immer weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Unternehmen darauf eben auch schauen, welches Potenzial hat ein Mensch, sich zu entwickeln? Wie kann sich ein Mensch auch vielleicht an unsere Kultur vielleicht anpassen? Weil in ein neues Unternehmen zu wechseln, ist immer schwierig. Und man muss immer erstmal gucken, okay, wie sind hier vielleicht die ungeschriebenen Regeln? Wie fühle ich mich auch wohl? Und was macht diese Kultur auch aus? Das heißt, ich kann von Anfang an gar nicht einen hundertprozentigen Culture Fit haben, aber eben dieses Potenzial sich anzuschauen, wie kann ein Mensch sich auch weiterentwickeln und vor allem auch, welches Bewusstsein und auch, ja, welche Offenheit hat ein Mensch, sich weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was für mich tatsächlich am meisten zählt, dieser eigene Wille, sich weiterzuentwickeln und einfach auch zu wachsen, zu lernen und manchmal auch zu verlernen.
Dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Thema und schon die ganze Zeit, Christina ist schon einmal richtig ausgesprochen. Wir würden gerne noch näher auf die Authentizität eingehen. Jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich es hinter mir habe. Du hast einen ganz guten Abschnitt in deinem Buch. Ich würde den einfach mal vorlesen. Da schreibst du, früher hat man versucht, Privatleben von der Arbeit zu trennen. Diese Abgrenzung funktioniert nicht. Wir können unser privates Ich nicht von unserem professionellen Ich trennen. Natürlich haben wir im Laufe des Tages verschiedene Rollen. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Gefühle einfach ablegen, sobald wir am Schreibtisch sitzen. Klüger ist es, zu schauen, wie wir unsere ganze Persönlichkeit im Job einbringen. Und ich glaube, dieser Abschnitt, der bringt schon viele neue Themen hervor. Jetzt erstmal die Frage an dich. Du schreibst ja von verschiedenen Rollen, die man im Laufe des Tages einnimmt. Was würdest du sagen, ist da der Unterschied zwischen den verschiedenen Rollen und dem, was ich im Job einnehme?
Also wie gesagt, ich denke, wir haben ganz viele verschiedene Rollen und auch das ist uns oft nicht bewusst. Und auch hier wäre es wichtig, dass wir ein stärkeres Bewusstsein, Selbstbewusstsein dafür entwickeln, für die verschiedenen Rollen, die wir haben. Weil wenn wir uns morgens vielleicht um die Kinder kümmern, haben wir natürlich eine ganz andere Rolle als Mutter. Wenn wir vielleicht mit unserer Partnerin, mit unserem Partner uns austauschen, haben wir natürlich eine andere Rolle. Wenn wir mit unserer Freundin telefonieren, haben wir eine andere Rolle. Wenn wir ganz banal im Supermarkt an der Kasse stehen, haben wir eine andere Rolle. Also wir ändern natürlich ständig irgendwie ein bisschen unsere Rollen, unsere Haltungen. Und ich finde es ganz wichtig, dafür auch ein Bewusstsein zu entwickeln, weil uns das zeigt, was für eine große Flexibilität wir eigentlich haben in den Rollen, die wir einnehmen. Und was für eine große Fähigkeit wir auch haben, uns die ganze Zeit auch auf unterschiedliche Situationen einzulassen. Und genau das kann uns natürlich in der Arbeit auch sehr stark weiterhelfen, dass wir uns auf unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Art und Weise einlassen, dass mir auch klar ist als Führungskraft, dass ich nicht jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeitenden auf gleiche Art und Weise begegnen kann, sondern dass ich immer auch wieder gucken muss, wie ist meine Rolle hier und wie stehen wir auch, wie stehen unsere Rollen zueinander. Und das sind alles Dinge, die ein ganz großes Potenzial haben, viele Dinge zum Positiven auch zu verändern, wenn wir dem Raum geben, wenn wir das nutzen und wenn wir das eben auch hier wieder emotional intelligent wirklich auch einsetzen. Und es ist aber eben ganz klar, vor allem auch durch diese starke Veränderung in der Arbeitswelt und auch diese Vermischung der verschiedenen Rollen, dass wir eben nicht mehr irgendwie ganz klar abgrenzen können, jetzt ist das, jetzt ist das, ist es eben umso wichtiger, unserer eigenen Emotionalität auch bewusst zu werden und eben auch zu lernen, diese Fähigkeit weiter auszubauen.
Wir haben noch eine Frage an dich und das ist immer die gemeinste im Podcast, denn die Herausforderung ist, dass du nur in 2 bis 3 Sätzen darauf antworten sollst und wir eigentlich das ganze Thema darunter zusammenfassen wollen. Ein großes Abschlussstatement von dir.
Okay.
Die Frage ist, Emotionen im Job, Gefühlsduselei oder harter Erfolgsfaktor?
Harter Erfolgsfaktor, ganz klar.
Das waren nur 2 Sätze, das zählt nicht. Du musst noch 2 Sätze mit einer Begründung hinten dranhängen.
Okay, kriege ich hin. Ich habe es versucht jetzt sehr kurz. Harter Erfolgsfaktor, weil unsere menschlichen Skills in Zukunft noch größere Bedeutung haben, wenn wir mit künstlichen Intelligenzen, mit Robotern zusammenarbeiten, dann müssen wir uns genau auf das fokussieren, was uns einzigartig macht. Und das sind unsere menschlichen Skills.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Ausführungen zu diesem Thema, das ja eben so ein wichtiges ist und doch zu wenig Platz noch bekommt, auch in der Debatte. Insofern vielen Dank dir.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
Danke euch für die schönen Fragen. Hat großen Spaß gemacht mit euch.
Das freut uns. Ja.
Also eines ist auf jeden Fall klar geworden, wir müssen Emotionen wieder mehr Raum geben, wir müssen wieder erlernen, unsere empathische Seite zu finden. Das heißt aber eben nicht, das fand ich sehr plakativ, alles aufzusaugen wie ein Schwamm, sondern eben intelligent damit umzugehen. Und ein spannender Gedanke von Rogel war auch zu sagen, Selbstbewusstsein heißt, dass wir unsere eigenen Gefühle verstehen und damit auch besser verstehen können, wie es eben anderen geht und das auch kommunizieren müssen.
Und ich habe eindeutig schon daraus gelernt, das hast du neulich gemerkt, als ich dich angerufen habe und direkt mit so einer schlechten Laune, sagen wir mal, war ein bisschen euphemistisch mit dir geredet habe und vorausgeschickt habe, ganz ehrlich, ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen, ich hatte heute Morgen irgendwie noch Stress mit den Kindern und es geht nicht um dich, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruppig vielleicht bin.
Und ich fand das tatsächlich mega hilfreich, weil man merkt das ja dann schon immer so ein bisschen und denkt dann vielleicht, oh, stimmt mein Text nicht, ist der irgendwie nicht so gut gelungen und damit konnte ich super gut einordnen und man muss ja auch sagen, damit hast du deine Rolle als Führungskraft auch ein bisschen erfüllt und bist mit gutem Vorbild vorausgegangen, so kann ich das jetzt nämlich auch immer kommunizieren, wenn es mir irgendwie mal nicht gut geht.
Soll ich jetzt knicksen?
Checkout.
Ja, dann sind wir eigentlich am Ende von unserem Podcast angekommen und können noch die Checkout-Frage dranhängen, die passenderweise lautet:
Wie war heute dein Tag?
Mein Tag heute.
Ja, fang doch mal an.
Mein Tag heute, wärst du heute Morgen schon im Büro gewesen, hättest du mitbekommen, dass ich dir was Ähnliches berichtet hätte wie neulich. Schlecht geschlafen, dann noch ein bisschen Stress gehabt, dann hat heute Morgen komplett die Technik versagt, obwohl ich doch unserer Praktikantin so schön erklären wollte, wie unser Newsletter funktioniert. Insofern bin ich eigentlich über so ein paar Wellen gegangen, dann noch ein Interviewtermin, der leider geplatzt ist, aber nur verschoben, nicht aufgehoben inzwischen. Ja, und jetzt irgendwie ist es jetzt aber ganz nett, dass ich so ein bisschen am Ende meines Arbeitstages, der ein bisschen früher aufhört als bei dir, noch den Podcast machen darf. Das hat mich jetzt nochmal so ein bisschen beschwingt.
Das ist doch super. Ja, mein Tag war eigentlich ganz okay. Ich hatte eben, das, liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich kurz erklären, heute einen halben Tag frei. Deswegen kam ich erst, nachdem diese ganzen technischen Probleme eigentlich schon behoben waren. Und ich kam auch zum richtigen Zeitpunkt. Es gab ein paar Jubiläen auf dem Stockwerk und es gab wahnsinnig viel Kuchen. Und da habe ich gleich mal abgestaubt. Insofern bin ich wirklich bester Laune.
Oh, das Stockwerk hat kein Jubiläum gefeiert, nur die Mitarbeitenden. Die
ja, das stimmt. Muss man nochmal erklären.
Insofern, dann gehen wir jetzt total, also ich beschwingt in den Feierabend und du darfst noch beschwingt ein bisschen arbeiten.
Das mache ich gern.
Und genauso beschwingt verabschieden wir uns von allen Hörer und Hörerinnen, wenn das mal jetzt nicht eine super Überleitung zum Schluss war. Ja. Also vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge mit zwei Professoren über das Thema Intuition in der Personalauswahl. Tschüss, bis dahin.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.